Ich will die echten Momente am Anfang mitnehmen.
Ja.
So wie vorher beim Frühstück. Ich lache mich immer noch tot. Ich habe ein Foto gemacht, weil du die Eier runtergeschmissen hast.
Warum hast du schon ein Foto von? Lässt du das auch hoch?
Hey, Leute, genau. Passt auf. Das ist zwar ein bisschen off-topic, aber es ist trotzdem lustig. Foto Nummer 1 wird sein, Luis neben dem Frühstückstisch, wie er laut fluchend sich buckt und die Eier aufhebt. Ihr hättet den hören sollen.
Lädst du das hoch?
Ja, das lade ich hoch.
Das Bild?
Natürlich, das ist Bild Nummer 1.
Okay.
Zum heutigen Thema. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich einfach so ein bisschen mal sagen, warum ich den Podcast so sehr mag.
Den Podcast?
Den Podcast. Nee, weil da kann man einfach irgendwie so Spaß machen, sich unterhalten, ein bisschen off-topic reden und es ist alles nicht so ernst. Mir macht es unheimlich Spaß.
Ja, da haben wir genau dazu, weil du gesagt off-topic, da haben wir ein Feedback auf Instagram bekommen. Und zwar hat die liebe, wie heißt sie denn? Ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, aber auf jeden Fall hat jemand geschrieben: Ganz ehrlich, ich habe selten sowas Authentisches gehört wie euren Podcast. Eure Sichtweise auf Dinge und wie ihr diese erzählt bzw. erklärt, ohne es zu verpacken, wie es manche gerne hören wollen, sondern einfach echt. Auch das Abschweifen vom eigentlichen Thema, wunderbar, klasse, also wurden wir gelobt.
Das mögen die Leute.
Das mögen die Leute.
Ja.
Da fühlt man sich auch bestätigt, muss ich sagen. Weil manchmal denke ich mir schon auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn wir jetzt hier über Frühstückseier reden, die einfach runterfallen, ob da nicht die Leute dann langsam mal mit den Augen rollen.
Ja, das könnte man meinen.
Wie hört sich denn unser Gelaber an? Aber anscheinend interessiert das
die Leute. Das machen doch viele, ja. Doch, also es sind etliche Tausend, die das anhören, ich weiß es.
Echt?
Ich verfolge die Statistiken immer. Mich interessiert das, ne?
Bist du da süchtig danach?
Nee, nicht so arg wie bei Instagram.
Ich kenne das bei YouTube. YouTube Studio hat eine ganz coole Analytics-App und man guckt, also ich bin da, glaube ich, am Tag bestimmt zweimal drauf.
Oh ja, okay.
Ich guck immer nach, wie die. Aber ich glaube, das kennen auch viele andere Content Creator. Also ich glaube, das hat jeder.
Ja.
Oder das haben die meisten, die halt auch irgendwie Videos machen.
Das stimmt. Und was ist dann, ne, wenn mal ein Video oder ein Podcast nicht so läuft?
Ja,
dann
ja,
fliegen die Eier erzählen. Runter halt. Ich kann es erzählen. Pass auf. Und zwar die letzte Folge, da haben wir ja wirklich uns Mühe gegeben. Wir geben uns immer Mühe, aber da habe ich wirklich bis ins kleinste Detail recherchiert und meiner Meinung nach auch ein echt spannendes, gutes Thema aufgearbeitet.
Die Folge mit dem Leichenklau?
Ja, genau, richtig. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, hey Luis, mach bitte Werbung auf allen Kanälen, die du Social Media mäßig besitzt. Weil die Folge, die pushen wir jetzt mal richtig.
Ja.
Was passiert im Hintergrund bei unserem Hoster, der kackt ab mit den Statistics. Also da hat er irgendwie, da war ein Cyberangriff oder irgendwas war. Auf jeden Fall hat es dann bei 500 irgendwas aufgehört zu zählen. Und zwar über Tage oder über eine Woche auch. Und ich habe mich echt so geärgert, weil ich mir gedacht habe, jetzt verhakelt uns die Zahlen, wo ich es halt mal wissen wollte. Ne?
Aber, das war eine Folge davor.
War es die Folge davor vielleicht?
Echt, war das die Leichen? Glaube ich, weiß es nicht.
Ist ja auch egal.
Aber sind die Aufrufe da gewesen oder hat man sie bloß einfach nicht gesehen?
Ja, man hat sie nicht gesehen, aber sie waren natürlich da.
Sie waren schon da.
Ja, natürlich.
Also man konnte schon den Podcast weiter anhören.
Ja, man konnte ihn anhören, aber die Statistik lief halt nicht im Hintergrund.
Okay, scheiße.
Ja. Aber ich finde es auch schön zu hören. Ich habe auch etliche Zuschriften bekommen, die alle begeistert sind von unserem Podcast. Und viele schreiben, dass sie unseren Stimmen gerne zuhören, weil sie unsere Stimmen irgendwie so entspannend finden.
Also, das freut mich ja, aber ich fühle mich da auch ein bisschen geschmeichelt, aber ich finde es auch ein bisschen, weiß ich nicht, also... Weißt du, wenn man das selber ist, der da so redet, dann denkst du dann nicht so, hä, was, wirklich meine Stimme beruhigend? Denkst du das nicht manchmal so? Oder denkst du dir so, ja, das kann ich verstehen, ich fände mich auch beruhigend.
Ja, du wirst lachen. Daraufhin habe ich das mal auch getestet. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt. Ich höre mir unseren eigenen Podcast tatsächlich beim Autofahren an.
Echt?
Ja. Zum einen, weil ich mich immer wieder so selbst analysieren will.
Okay, das ist was
und
anderes.
Und das auch dich.
Ja, genau. Das ist was anderes.
Aber einfach, um zu hören, okay. Und dann muss ich zugeben, ja, ich habe den dann bis zum Ende angehört, weil es war wirklich beruhigend.
Okay.
Ja, ja.
Aber ich denke mir dann so, hä, wenn ich die Sachen aufgenommen habe, ja, dann weiß ich doch schon, wie es ist. Also
ja,
ich muss mir das dann nicht nochmal anhören.
Wenn wir nach Elba runterfahren, was wir ja sehr oft machen, dann hören wir auch oft Podcasts.
Ja.
Und sobald der Podcast läuft, 10 Minuten später, tue ich mich wirklich hart, weil dann werde ich einfach müde.
Echt jetzt?
Ja, und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass Podcast hören beruhigend ist. Ja.
Ich kenne das von mir manchmal, geht es mir gar nicht um den Inhalt. Ich will bloß einfach mal ein bisschen Bescheid werden. Zum Beispiel immer, wenn ich, keine Ahnung, ich bekomme dann abends um 9, bekomme ich noch Hunger, mache mir das Semmeln in der Küche und gucke dann einfach irgendein Video an. Und das ist eigentlich fast egal, weil ich kriege den Inhalt meistens eh nicht mit. Ich will halt einfach, dass mir irgendeiner was labert. Also ich will bei irgendwas zuhören. Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Das ist dann, wenn ich oder wenn wir außen am Essenstisch sitzen und auch so vom harten Tag irgendwie mal da sitzen wollen, unsere Ruhe haben wollen, dann, ihr lieben Leute, müsst ihr wissen, steht Luis in der Küche, hört sein Knossi oder schaut sein Monte und isst dabei seine Semmeln und bröselt die ganze Küche voll,
ja?
Und geht dann wieder hoch in sein Zimmer.
Ist doch voll entspannt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das ist mein Abendritual.
So sieht's aus,
ja. Das habe ich übrigens auch im Ikea-Podcast erzählt.
Ja?
Ja, da war dann die letzte Frage, wann fühlt man sich so richtig entspannt und irgendwie zu Hause? Ist mir nichts eingefallen, habe ich gesagt, ja, wenn ich abends meine Semmel esse und Videos schaue.
Okay, gut zu wissen. Und sag mal, dieser IKEA-Podcast, wurde der schon ausgestrahlt?
Es kam bisher noch keine Mail.
Bekommst du eine Mail?
Ja, sicher.
Okay.
Sagen wir dann auch.
Sagen wir.
Freunde, es gibt bald mehr Material. Aber wir schweifen schon wieder zu arg ab.
Ja, genau. Also bevor wir in unser Thema einsteigen, was gibt's gerade Neues, was läuft gerade? Komm, ruck mal ein bisschen raus, laufen die Zahlen hier, TikTok und Co. oder auch Longform YouTube. Läuft's gut?
Ja, YouTube läuft sehr gut.
Du machst immer fleißig Thumbnails, wenn ich nach Hause komme. Sitzt da immer da und bastel in Photoshop rum wie ein Weltmeister. Lässt sich inzwischen vor Greenscreen von seinen Schwestern irgendwie fotografieren.
Ja, ja. Nee, ich mache auch die Bilder mit KI inzwischen.
Ja?
Das ist das neue Thema, was dann bald kommt. Künstliche Intelligenz beim Tod.
Cool.
Da ist das Thumbnail quasi nur von KI erstellt. Das ist wunderbar. Nur YouTube läuft gut, TikTok läuft nicht so gut, seitdem ich aus Bali wieder zurück bin. Seitdem ich der Ami, also meiner Schwester, mal die Videos zum Hochladen gegeben habe, sozusagen. Seitdem sind die Zahlen echt richtig schlecht.
Krass.
Also kann natürlich Zufall sein, aber kann auch kein Zufall sein. Keine Ahnung, bei TikTok kann alles sein irgendwie.
Okay.
Ja, ist so. Einfach weitermachen.
Ja.
Da freue ich mich dann immer, dass ich davon nicht abhängig bin.
Ja, das stimmt.
Da denke ich es mir dann immer. Klar, es ärgert einen dann, weil viel Aufwand dahinter steckt, aber da denke ich mir dann so, Alter, wenn ich wirklich damit hauptdingmäßig das Geld verdienen müsste, Alter, dann weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, nicht so meins.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also bei mir ist gerade so, ich habe in der Arbeit unheimlich viele Projekte. Wir steigen intern bei Burger auf eine neue Orga-Software um, wo wir uns komplett strukturieren und organisieren.
Mhm.
Und das ist tatsächlich echt viel Aufwand.
Ja,
auch ganz viel Schulungsaufwand. Also wirklich, um die Leute einzeln oder in der Gruppe zu schulen, dass man da so reinkommt. Das zum einen. Und zum anderen steht ja unser Umbau nebenan,
ja,
vor der
stimmt.
Tür.
Neue Versorgung, neue Kühlung.
Ja, das wird
das
cool.
Das ist so das Spaßprojekt irgendwie für mich. Aber.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Und deswegen sind manche Social-Media-Themen tatsächlich immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen reingequetscht, aber da
doch,
fehlt
man. Ist es so.
Ja, mir fehlt manchmal die Zeit. Der Podcast entspannt mich ja. Nicht nur im Hören, sondern auch in der Recherche. Ich mag das,
ja?
Mich abends hinzusetzen mal mit einem Gläschen Wein und einfach zu recherchieren und mich in die Themen reinzudenken, weil du musst ja da nicht nur ein, zwei Schritte denken, sondern du musst ja um fünf Ecken denken und so Querverbindungen.
Ja, 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 klar.
Und das macht unheimlich Spaß. Oder jetzt eben zur letzten Folge bin ich dann extra noch nach Buttenheim rausgefahren auf diesen Friedhof.
Deswegen war das Auto leer.
Ja, richtig, richtig. Ich habe das deswegen leer gefahren. Um die Fotos machen zu können von diesem Friedhof, von der Friedhofshalle.
Ja.
Ja. Weil du kannst jetzt auch nicht einfach bei Google recherchieren und dir die 1000 Fotos klauen.
Ja, ja.
Kannst du nicht machen, ne? Also wie auch immer, ja. Von daher läuft's ganz gut. Ich freue mich jetzt auf die Zeit, die kommt, aber auch so ein bisschen auf die Weihnachtszeit.
Oh ja, da wird's dann wieder so kurz mal so ruhig. Wir gehen in die Winterpause.
Da fahren wir ganz kurz runter. Aber heute, ihr lieben Hörerinnen und Hörer.
Heute fahren wir hoch.
Geht es um was ganz anderes. Und zwar, es geht heute um das Thema Feuerbestattung, was wir uns ja wirklich mal ein bisschen genauer anschauen wollen, vom Technischen her, aber auch vom Praktischen, also wie wir es erleben. Wir bringen da ja Särge hin, beziehungsweise die werden bei uns geholt, da können wir auch noch drüber sprechen.
Ja.
Aber ich schicke dir zu dem Thema mal ein Foto, lieber Luis.
Okay.
Schnapp dir mal bitte dein Handy, geh in WhatsApp.
Aha, okay.
Und was siehst du?
Was sehe ich?
Und ihr geht rüber auf Instagram und schaut euch das erste Foto an.
Ja, genau, genau.
Beziehungsweise das zweite. Das erste war Luis beim Eier aufheben.
Also ich sehe eine wunderschöne Berglandschaft.
Ja.
Also das ist, sieht ein bisschen aus wie ein Mountainbike-Trail irgendwie. Also so ein Wanderweg mitten in den Bergen, könnten die Alpen sein, könnte...
Ja, nicht schlecht.
Einfach schöne Berge.
Okay.
Und im Sommer wahrscheinlich auch, ne?
Ja,
ja.
Sommer. Ja. Was denkst du, wo es ist?
Baseland? Boah, Digga, das keine Ahnung. Schweiz, Österreich, Italien, das kann alles
sein. Kann überall sein,
ne? Das kann überall sein.
Ja, okay. Also warst du schon mal sehr gut dabei.
Ah.
Ja, ist es ein Mountainbike-Trail oder ein Wanderweg? Ja, ich denke mal beides, ja. Und die Berge, die man hier sieht, übrigens ein schöner blauer Himmel noch. Also es ist ein schönes Wanderwetter, sagen wir mal. Das ist tatsächlich in Österreich.
Österreich?
Ja.
Wo genau?
Ah, da kommen wir noch
zu. Da kommen wir noch zu.
Aber so schön und idyllisch dieses Foto jetzt auch wirkt und scheint, steckt eine unheimlich traurige Geschichte dahinter,
okay,
die wir jetzt heute im Laufe der Podcast-Folge noch hören werden, die ihr noch hören werdet. Ein bisschen was kann ich euch schon mal verraten. Und zwar geht es um einen Familienvater, der einen Ausflug mit seinen Kumpels macht.
Okay.
Vielleicht will er mal so ein bisschen den Kopf frei bekommen. Und während er diesen Ausflug macht mit seinen Kumpels, sitzt die Mutter, also die Frau von ihm, und die zwei Kinder zu Hause, sind zu Hause geblieben. Die haben vielleicht auch mal irgendwie, wollen sie mal Zeit für sich haben, sind froh, dass sie mal ein freies Wochenende haben.
Okay.
Die Kinder so, sind so um die 15 und 12, 13. Und ja, die genießen das freie Wochenende zu Hause. Was sie drei aber nicht wissen, dass während sie an einem Samstag gemütlich miteinander beim Frühstück sitzen und den Tag irgendwie so miteinander verbringen, ist der Vater und Ehemann von den dreien schon ein paar hundert Meter in die Tiefe gestürzt und ist tot.
Scheiße.
Und das erfahren die tatsächlich erst am nächsten Tag.
Am nächsten Tag erst?
Ja.
Aber wundern Sie sich nicht, warum der abends nicht heimkommt?
Nee, der ist ja das ganze Wochenende weg.
Ach so, ja. Okay.
Das Ganze spielt, wie gesagt, in Österreich.
Okay.
Ja. Aber was diese Geschichte mit dem Thema Feuerbestattung zu tun hat, das erfahrt ihr später noch.
Okay.
Ja. Und ihr könnt echt gespannt sein, weil wir haben heute in dieser Folge einen Gast, und zwar die Tochter von dem verunglückten Bergsteiger, von dem Wanderer. Und die werden wir später einfach noch ein bisschen fragen und auch hören, weil die erzählt die Geschichte, wie es für sie damals war.
Ja, okay.
Aber nochmal zurück zum Thema. Lieber Luis, es geht um das Thema Feuerbestattung. Wie würdest du dich denn bestatten lassen?
Nicht Feuerbestattung.
Ja? Nee. Also Erde. Gibt ja nur was. Feuer oder Erde.
Ja. Ja, nee, ich weiß nicht. Das finde ich viel zu abstrakt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einer von den Podcast-Folgen hatten. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben. Ich sag's aber nochmal. Ich weiß nicht, wenn ich beim Burgeropa, also der die Firma vorher hatte, am Grab stehe, dann ist es einfach so, ja, da ist halt Asche. Das ist nicht so greifbar.
Man hat da keinen Bezug zu.
Nee, ich habe da gar keinen Bezug zu. Und wenn man aber vor einem Erdgrab steht, man weiß, okay, da lag die Person mal. Gut, dann liegen jetzt wahrscheinlich nur noch Knochen rum oder so. Aber irgendwie liegt da trotzdem die Person. Das ist irgendwie für mich greifbarer.
Das kann ich verstehen. Und wir hatten tatsächlich auch schon mal in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Weil mir geht es ganz genauso.
Ja.
Ja, ich mag das Bauersgrab auf dem Burgquambacher Friedhof, wo mein Uropa begraben liegt.
Mhm.
Da hat man so einen Bezug dazu. Irgendwie ist man so geerdet.
Ja.
Vielleicht kommt der Begriff auch daher.
Naja, geerdet weiß ich jetzt nicht, aber ich habe einfach mehr einen Bezug dazu.
Ja.
Weiß nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich eine Feuerbestattung machen würde. Aber jetzt gar nicht aus dem Grund, weil ich glaube, manche Leute haben ja auch Schiss vor sowas, ne? Ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, auch die Angst abzuwägen. Okay, es ist beides Kacke, aber ja, dann werde ich lieber von Würmern in der Erde zerfressen oder komme dann im Notfall gar nicht mehr raus, weil irgendwie 3 Tonnen Erde über mir liegen. Oder finde ich es schlimmer, verbrannt zu werden und ich bin vielleicht doch gar nicht tot. Ich glaube, das sind so die zwei Baustellen, ja, die bei ganz vielen so mitschwingen. Darum geht es bei mir aber gar nicht. Bei mir geht es jetzt wirklich einfach nur um das Abstrakte bei der Feuerbestattung.
Ja, kann ich verstehen. Aber die Argumente, die du jetzt gerade noch gebracht hast, die höre ich tatsächlich oft. Dass jemand sagt, boah, ich möchte nicht von Würmern zerfressen werden. Nichts Schlimmeres als das.
Ja.
Oder bis hin zu, dass man sagt, ja, ich wähle lieber das Feuer, weil dann weiß ich, dass ich zu 1000% tot bin. Ja. Auch wieder das Thema, das hat man ja vor 3-4 Folgen.
Aber das finde ich krass, wie unterschiedlich da die Ansichten sind. Wir haben da so unsere, nicht Brille auf, aber wir sind da so gewöhnt und so drin in dem Thema. Das ist das Letzte, worüber ich mir da Gedanken machen würde. Wirklich, es ist mir eigentlich völlig egal fast, was mit meinem Körper danach passiert. Also, weil ich einfach weiß, wie es ist irgendwie, weil keine Ahnung.
Also,
hätte niemals den Gedanken, oh, das ist ja blöd, von Würmern zerfressen zu werden. Hä, ja, man merkt es doch eh nicht.
Ja, das ist richtig, aber ich finde bei der Frage, da sollte man auch so ein bisschen an seine Hinterbliebenen denken. Also an die Kinder, an die Familie. Und man sollte die vielleicht auch vorher, wenn man noch lebt, logischerweise, mit einbeziehen und fragen, wie hättet ihr das denn gerne? Wie würdet ihr mich gerne bestatten? Das ist so die Frage, weil ich habe das erlebt bei meiner Burger Oma, als sie vor vielen Jahren gestorben ist. Die hatte immer gesagt, sie möchte Feuer bestattet werden. Gut, damit hatte keiner ein Problem.
Ja.
Aber sie hat gesagt, sie möchte nichts mit nichts. Also sollen keine Trauergäste kommen.
Echt?
Ja, kein Pfarrer, bloß kein Pfarrer. Also ja, wirklich hat gesagt, nee, mach da das Einfachste, was es gibt, Johannes. Ne? Und ich damals, da war ich relativ jung, ich habe tatsächlich bei ihr so diese Vorsorge aufgenommen und da habe ich das alles mitgeschrieben und so, ja, Oma, also wenn das mal so weit ist, dann machen wir das so, weil das ist ja dein letzter Wille.
Ja.
so weit, so gut. Aber als die Oma dann gestorben ist, 4 Jahre später, da hatten wir als Familie tatsächlich ein bisschen das Problem, dass wir gemerkt haben, oh, die Oma, die war ja auch wirklich bekannt, ja, war also die Frau Burger, also quasi die alte Chefin, die Senior-Chefin.
Ja, viele Leute
kannten die von den ganzen Beerdigungen. Ja. Jetzt wurde die Chefin oder hätte sie sang- und klanglos, sage ich mal, bestattet werden sollen. Und da hatten wir tatsächlich ein bisschen das Problem, so, nee, das wollen wir oder können wir ja fast nicht machen.
Ja, natürlich.
Dann reden die Leute, dann wirst du 1000-mal gefragt, was, sie ist gestorben, warum habt ihr nichts gesagt, wir wären auf die Beerdigung gekommen. Also da hat sie uns ein bisschen was aufgebürdet, von daher gebe ich an alle Hörerinnen und Hörer mal den Tipp an der Stelle, wenn ihr euch Gedanken um eure eigene Bestattung macht, dann bezieht vielleicht eure Liebsten mit ein, vorher. Einfach um zu fragen, wie würdet ihr das wollen?
Bei dir? Feuer? Erde? Ja, gut,
nach dem
Gespräch auch Erde wahrscheinlich.
Ja, auch Erde, ne? Doch. Früher wollte ich immer Feuer bestattet werden. So Thema Diamantbestattung finde ich auch ganz schön.
Ja.
Oder Edelsteinbestattung, ne?
Ja.
Und ganz früher, weißt du noch, als wir Hühner im Garten hatten, da hatten wir doch dann so ein Hühnerhaus aus Holz, was auch der Burger Opa gebaut hat, der war ja noch Schreinermeister.
Ja.
Und ich wollte dann meine Urne immer unter diesem Hühnerhaus beerdigt haben.
Wirklich?
Ja, irgendwie halt so ein romantischer Gedanke.
Ja.
Würde ich jetzt aber nicht mehr wollen. Ich wäre auch eher Richtung Erde unterwegs, sage ich mal. Aber mir fallen ganz lustige Themen ein oder ganz lustige Szenen ein aus Filmen, wenn es um Asche geht und Feuerbestattung. Weißt du noch, wir schauen doch gerne den Film Kindsköpfe an. Weißt du?
Ja, also wirklich, den habt ihr doch, glaube ich, schon 100-mal geschaut.
Leute, der Filmtipp geht raus an der Stelle, müsst ihr anschauen.
Hat Kindsköpfe 1 und 2. Den habe sogar ich gesehen und ich kenne gar nichts.
Auf jeden Fall die Szene, da stirbt doch dieser Coach. Weißt du?
Ja.
Coach, die Sirene. Nö.
Stimmt, schau mal, er kennt den Text sogar schon.
Natürlich, und dieser Coach, der wird dann verbrannt. Und dann treffen sie sich doch irgendwie so an diesem See, ja?
Ja,
oder
stimmt.
Am Meer irgendwie. Auf jeden Fall stehen sie dann da im Wald oder an so einem großen Stein im Wald und dann halten sie noch irgendwie so eine kurze Rede und die anderen zwei kaspern wieder durch die Gegend. Also so pseudo-feierlich. Und dann zum einen, wie ist das? Der eine isst gerade von Kentucky irgendwie
stimmt.
So diese Teile und greift dann mit dem anderen in diese Asche rein oder irgendwas war auf jeden Fall am Schluss. Oder isst er dann so Teile von der Asche? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und am Schluss kippen sie die Asche in den Wind und der Klassiker, der Wind pfeift denen alles ins Gesicht. Also sowas kennt man halt aus Filmen, ne?
Ob das wohl in echt schon mal passiert ist?
Bestimmt.
Kann schon sein.
Ich glaube schon.
Ich weiß es nicht.
Aber eine andere schöne Geschichte an der Stelle. Ein Bekannter von mir, der hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu seiner Oma.
Aha.
Und als sie gestorben ist, hat er sie Feuer bestatten lassen bei uns. Und dann wollte er einen Teil der Asche, mitnehmen. Also einen ganz kleinen symbolischen Teil nur, denn die Oma wollte mit ihm immer nach Schottland fahren. Das war ihr größter Wunsch.
Ah ja, das hast du
mir schon mal erzählt.
Ja, ja.
Und dann wurde sie aber krank und ist letztendlich gestorben. Also er hat es nie geschafft, die Oma mit nach Schottland zu nehmen.
Ah ja.
Und diesen letzten Wunsch konnte man dann erfüllen, indem einfach so ein symbolischer Teil abgefüllt wurde und dann konnte es verstreut werden dort.
Ja.
Ja. Also das war ganz schön an der Stelle.
Ja, krass, okay.
Aber lieber Louis, Thema Feuerbestattung.
Feuerbestattung, ja.
Rate mal, wie lange gibt es denn Krematorien?
Ewig schon. Oder was heißt Krematorien? Das Ding, dass man tote Menschen verbrennt oder die Anlage Krematorium?
Ja, erstmal, seit wann gibt es ein Krematorium?
Ein Krematorium.
Also die Institution, also das Gebäude.
Boah.
Steckt ja eine gewisse Technik auch dahinter.
Ey, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt so unfassbar verschätzen und alle lachen mich gleich jetzt aus hier.
Ja, das machen wir dann auch.
Alle 100 Leute, die gerade in unserem 5 Quadratmeter großen Zimmerchen mit zuhören. Ja, weiß ich nicht.
Trommelwirbel?
Ja, ja, warte mal. Oh, was? Ich sag seit 1850.
Nicht schlecht.
Ist richtig.
Nee, fast. 1873, aber es ist gar nicht so verkehrt.
Krass!
Ich hätte gedacht,
ja!
Ich hätte gedacht, du haust jetzt einen raus, so von wegen 1400.
Ach, Quatsch.
Naja,
da wurde das halt dann auf dem Scheiterhaufen so ungefähr gemacht, wahrscheinlich, denke ich mal.
Ja, ja, genau. Und was denkst du, wer hat denn das erfunden? Aus welchem Land kommt das?
Das ist okay, es geht weiter.
Ja, komm, hau einen raus auf die Schnelle.
Nee, warte, wir machen es. Ich will mich rantasten. Ist es ein europäisches Land?
Ja.
Okay. Ja, ich glaube, ich muss es einfach mal wild reinraten. Ich sag Frankreich.
Ah, knapp daneben. Italien.
Italien?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Und zwar
das
hat eben 1873 in Mailand Professor Brunetti.
Brunetti?
Ja, der Brunetti.
Ich dachte vielleicht, der heißt Professor Cremator oder so.
Professor Cremati hat diese Verbrennungskammer entwickelt. Ja?
Okay.
Und da haben sie getestet, gemacht und getan, aber das hat sich letztendlich nicht durchgesetzt. Das wurde erst später, okay. Er wurde erst später weiterentwickelt, da kommen wir aber noch zu. Aber wir schauen uns jetzt vorher mal an, die Frage eben, seit wann werden denn überhaupt Leichen verbrannt? Das war das, was du anfangs meintest, ne?
Ja, ach so, okay, boah. Ja, da bin ich richtig schlecht. Ja, seit immer irgendwie gefühlt.
Und ich muss sagen, ich konnte es auch nicht festmachen und rausfinden. Okay. Also ja, schon seit immer. Da ging es dann eher, oder es geht vielleicht eher darum, in welchen Religionen werden denn Verstorbene verbrannt?
Ja, okay.
Ja, weißt du da was?
Auch nie gelernt.
Ja, Hinduismus zum Beispiel, ne?
Ja, genau.
Ja, also in Indien, Nepal oder Bangladesch oder auch Indonesien, ne? Da ja, werden genau, die Verstorbenen ja. immer verbannt.
Ja, hattest du das erzählt? Das weiß ich, ja. Das weiß ich.
Genau. Im Judentum und im Islam ist es übrigens verboten.
Ja.
Ja. Und vor etlichen Jahren war es ja, was heißt verboten, aber da wurde es auch nicht so gemacht im katholischen Glauben. Ja, weil die glauben, dass du nach der Auferstehung deinen Körper wiederbekommst. Und wenn der verbrannt ist, ist ja nicht mehr viel. Ja. Auf der anderen Seite, so einen wurmzerfressenen Körper will vielleicht auch keiner haben.
Ja, ich glaube, das checken die meisten.
Das ist eine gewisse Unlogik. Aber wie auch immer, ich meine, es kann jeder ja glauben, denken, was er will.
Ja.
Ist uns eigentlich soweit völlig egal. Aber was ich total spannend finde, ne, als ich bei der Recherche drauf gestoßen bin, welche Glaubensrichtungen oder auch welche Länder ihre Leichen tatsächlich verbrennen, da habe ich was Interessantes gesehen. Und hierzu, lieber Luis, schicke ich dir jetzt ein Foto.
Ja, freilich.
Rüber in WhatsApp und für euch rüber auf Instagram.
So.
Beschreib mal, was du siehst, du Künstler.
Also, mir händ eine Grafik. Und das ist auf jeden Fall gezeichnet.
Ja.
Und da stehen ganz, ganz viele Leute rum. Im Hintergrund ist eine Palme, alles schwarz-weiß und sehr, sehr undeutlich. Da stehen ganz viele Leute rum um so einen Strohhaufen und in der Mitte liegt wahrscheinlich ein Verstorbener, nehme ich an. Und unten steht Ceremony of Burning a Hindu Widow with the Body of Her Late Husband. Okay, krass.
Okay, also würdest du sagen, einfach ein Foto, eine Zeichnung von einer Verbrennung da im Hinduismus.
Ja. Nee, keine Ahnung.
Okay, schauen wir uns doch mal.
In Englisch war ich auch nicht so gut jetzt immer, muss
ich
sagen.
Ja, schauen wir, das hätte ich wegschneiden sollen, weil im Endeffekt verrät es das schon. Schauen wir uns doch mal die drei Personen rechts an, im rechten Fotobereich. Schaut ihr auch mal rüber.
Schaut ihr mal rüber. Beim Auto. Aber warte mal, das ist doch, hier ist doch vielleicht die Frau dabei, oder?
Ja. Da sieht man zwei Männer, die halten diese Frau.
Ja.
Ja. Was denkst du, warum sie die halten?
Ja, weil die sonst zusammenbrechen würde.
Ja, könnte man meinen.
Nee, keine Ahnung.
Okay, ich löse einfach mal auf.
Ja.
Das ist die Witwe von dem Verstorbenen.
Okay.
Ja, und die haben sie halt einfach mal geschwind mitverbrannt.
Hä?
Krass, oder?
Aber die steht doch da.
Ja, natürlich, die will ja nicht mitverbrannt werden.
Aber
die zwei Jungs, die packen die und werden die jetzt dann im Anschluss mit auf diesen Reisigthaufen legen und die wird mit verbrannt.
Digga, das ist schon wieder so eine Kacke, ne?
Ja, das ist tatsächlich so eine Kacke, ja. Das wurde tatsächlich früher so gemacht im Hinduismus.
Okay.
Da wurde die Witwe immer mit verbrannt. Ich habe gedacht, machen wir gleich hier saubere Sache, dann ist alles ordentlich. Nein, Spaß.
Würde ich einfach gar nicht heiraten, Digga.
Ist tatsächlich so, wurde aber auch dann irgendwann 1800 schlag mich tot verboten gesetzlich.
Ja, natürlich.
Nur der Witz ist, da hat sich keiner dran gehalten. Also die wurden dann einfach fleißig immer weiter
Digga,
mit
es
verbrannt.
Gibt so hirnrissige Sachen.
So ich find's auch krass.
Das ist wieder das gleiche Thema wie letztes Mal. Ich hasse es, über sowas zu reden, wirklich.
Wieso? Das findest du jetzt zu weird, oder was?
Ja, das ist doch kacke.
Voll.
Ich rede lieber über positive Sachen.
Okay. Oder über...
Oder neutral über...
Über Tatsachen, die man dann
ja,
nicht mehr
genau.
ändern kann, wenn es vorbei ist, ne? Okay, wir gehen aber jetzt echt mal wieder zurück zu dieser Verbrennungskammer.
Ja.
Weil diese Technik, die in Italien erstmal nicht so funktioniert hat, die wurde dann von einem Ingenieur weiterentwickelt, und zwar von Friedrich Siemens. Das ist der Bruder von dem... Werner von Siemens, ganz genau.
Ja. Ach, ist ja krass.
Ja, ich meine, gut.
Das hängt alles zusammen.
Brüder waren technikversiert und sein Bruder, der Friedrich, der hat das weiterentwickelt. Und dafür schicke ich dir jetzt auch mal ein Foto.
Es geht weiter.
Es geht weiter. Und für euch geht's rüber nach Instagram. Schaut euch das Foto mit an.
Nach Instagram. So. Aha, das ist doch hier schon mal ein bisschen moderner. Was ist denn das? Also, boah, ich hasse Bildbeschreiben. Wirklich. Keine Ahnung. Also oben sieht man so einen Raum. Da stehen ganz viele Leute drin und ein Pfarrer. Sieht aus wie halt irgendwie in der Kirche. Und das ist aber so ein Querschnitt. Also man kann runterschauen. Also es ist quasi wie einmal durchgeschnitten von der Seite. Und du siehst halt, wie die da den Sarg gerade in der Kirche absenken, eine Etage tiefer. Und unten ist... Ist das der Ofen?
Richtig, ja.
Der Ofen, die senken den quasi direkt in den Ofen ab.
Ja.
Okay, besser kann ich es echt nicht beschreiben jetzt.
Das passt auch, du hast es ganz gut getroffen. Also man sieht hier schön, wie vier Sargträger wahrscheinlich am Ende der Bestattungsfeier, der Zeremonie, diesen Sarg absenken, eigentlich wie an einem Grab.
Ja.
Nur, dass es halt unten keine Erde ist, sondern eine Verbrennungskammer.
Mhm.
Und das war die Weiterentwicklung von dem Siemens.
Ach so.
Ja, und das wurde dann, der hat es auch getestet vorher noch, ne, mit Tierkadavern, da wurden Pferde mal so testweise verbrannt. Krass. Weil ja auch ordentlich Energie zugegeben werden musste, wie wir wissen, ne, wie wir später auch noch so ein bisschen besprechen werden.
Ja.
Und 1974 wurde dann tatsächlich offiziell die erste Leiche in einem Siemens-Glaswerk verbrannt.
Okay, krass.
Da war eben dieser Raum eingerichtet. Ja.
Verrückt.
Und das erste Krematorium Deutschlands gab es 1978 in Gotha.
Gotha?
Und das erste Krematorium in Deutschland entstand 1878 in Gotha.
In Gotha? Wo ist das denn? Man muss dazu sagen, wir hatten gerade einen Cut drin, liebe Hörer und Hörerinnen, weil ich habe natürlich gefragt, wo ist das? Und der Vater hat gesagt, scheiße, ich weiß es nicht, und hat da in seiner Verzweiflung auf Pause gedrückt.
Ich wollte
mir
die Blöße nicht geben, aber jetzt führt mich der Luis vor, aber gut, dann lasse ich mit mir machen. Mal. Also ich habe es jetzt
gesagt,
nicht genau
das
gewusst.
Wir drin.
Ich hätte mal grob geschätzt, irgendwo im Osten drüben. Ich glaube, da liege ich gar nicht so verkehrt.
Das hört sich auf jeden Fall so an, ja.
Ja, ist es. Ah, eine Stadt in Thüringen.
Sehr ah, in gut, Thüringen ja. ist es.
Wurde gerade
aus der Regie zugespielt.
Wurde mir aus der Regie zugespielt.
Dankeschön an die Regie.
Ja, bin ich voll dabei. Also, wie auch immer, spannendes Thema in der Vergangenheit. Verbrannt wurden sie auf dem Scheiterhaufen schon immer. Kennt man auch aus dem Mittelalter, diese Hexenverbrennungen. Also funktioniert hat es irgendwie schon immer. Aber technisiert wurde es eben erst so 1800 rum, zwischen 1800 und 1900 rum.
Ja.
So, aber jetzt mal zurück ins Real Life.
Ins Real Life, ja, in die Gegenwart.
In die Gegenwart, genau. Wie läuft es denn heute?
Machen wir mal den technischen Ablauf, wie das so... Wollen wir es einmal so durchspielen?
Das spielen wir jetzt mal voll durch, aber mir fällt gerade vorher noch was ein.
Ja, was?
Und zwar früher, als der Burger-Opa eben auch noch mit dabei war, da habe ich ja so seine Strukturen übernommen und da sind wir tatsächlich, wenn wir eine Feuerbestattung hatten, zur Verbrennung, nach Bayreuth ins Krematorium gefahren, nach Oberfranken.
Ja? Nach ja. Bayreuth? So
weil
weit?
Da war es halt einfach billiger als in Nürnberg.
Ach so. Und es hat sich auch gerechnet mit den Fahrtkosten?
Ja, es hat sich gerechnet, ja. In einem normalen Bestattungswagen kann man ja zwei Särge mitnehmen, das wissen die meisten von euch oder jetzt wisst ihr es. Also sind wir da dann meistens mit zwei gefahren.
Wie lange fährt man denn da einen anderen?
Eine Stunde ungefähr.
Stunde.
Also das ist die A9 da hoch, bin ich die Woche zweimal gefahren. Ich war wirklich viel on the road.
Krass, okay.
Und mir fällt eine lustige Geschichte ein und zwar zu dem Zeitpunkt, damals habe ich noch geraucht und es war dann entspannt, bist du schön eine Stunde da hochgefahren, rechts den Kaffee irgendwie mit drin in der Ablage und links dann halt die Kippe und schön eine geraucht und dann aus dem Fenster raus und dann war ich mit der Zigarette am Ende und dann habe ich so diese Kippe eben so aus dem Fenster, das war nur so ein Schlitz weit offen, habe ich sie so rausgeworfen,
ja.
Zigarette fällt raus, ich bin so 160 gefahren oder was, verwirbelt sich draußen und fliegt wieder rein, wird wieder reingezogen durch diesen Sog.
Was?
Ja, und landet bei mir hinten am Rücken zwischen Sitzlehne, also zwischen der Rückenablage und meinem Rücken.
Was?
Und ja, ich habe gedacht, scheiße, jetzt nicht, dass das Auto hier abfackelt. Dann haben wir gleich die Feuerbestattung vor Ort.
Was?
Und dann habe ich so mit meinem Rücken quasi die Kippe gelöscht. So.
Hat es wehgetan?
Nur kurz, das ging eigentlich. Ne? Moment, das Hemd war halt kaputt.
Hast du das noch, das Hemd?
Das Hemd? Nee.
Hätte ich aufheben müssen. Das hätten wir ausstellen müssen. Können wir ein Museum machen irgendwann mal. Dieses Hemd hatte Johannes von Bauer wirklich an.
Oh Mann, auf jeden Fall. Ja, das war eine lustige Geschichte von damals. Aber mir fällt ein, wir beide waren noch vor 2-3 Jahren in Aalen in unserem Krematorium.
Ja, stimmt, das war sogar, das war an meinem letzten Schultag.
Und du bist nicht in die Schule gegangen?
Doch, klar. Doch,
also.
Aber alle sind dann irgendwie, keine Ahnung, ja, letzter Schultag, jetzt wird erstmal gefeiert oder so, keine Ahnung. Ja, wobei gefeiert, das war ja einfach nur Sommerferien.
Ja.
Für mich war es ja der Abschluss.
Für dich war es der Abschluss. Aber die haben halt quasi am Fluss
halt
unten gefeiert.
Die haben halt geil halt irgendwie dann was machen oder
was
so.
Macht Luis?
Ich bin erstmal ab ins Krematorium gefahren.
Genau. So wie man es halt, wie sich auch gehört.
Was?
Und dann waren wir eben in Aalen am Krematorium. Ich weiß noch, auf der Hinfahrt, wir sind mit dem Z4 gefahren. Ich wurde geblitzt in der 30-Zone. Wir waren 500 Meter vor dem Krematorium.
Echt?
Ja, und es war so eine riesenbreite Straße in Aalen.
Und man denkt nicht, dass
warum
es 30
ist. Ist keine Ahnung, ja.
Auf der Straße, mitten in diesem Wald, wurde geblitzt?
Ja. Nee, nicht da, eins davor.
Ah, eins davor.
Die Straße direkt davor. Also auf jeden Fall wurde ich geblitzt, war super nervig. Aber mal zurück zu diesem Ablauf, ne? Weil im Endeffekt, entweder werden die Särge direkt dorthin gebracht, wir lassen aber meistens abholen. Also viele Krematorien holen die Särge inzwischen beim Bestatter ab.
Da wird so ein Fahrdienst angeboten. Das ist einfach irgendwie nochmal so ein Service, weil das ist natürlich um einiges effektiver auch, muss man halt auch dazu sagen, ne?
Ganz genau. Und die Särge werden dann dort angeliefert.
Ja.
dann wird sogar nochmal eine zweite Leichenschau gemacht, ne?
Genau, ja. Also außer in Bayern.
Ja, aber Aalen ist in Baden-Württemberg, ja, genau, von daher wird das nochmal da gemacht. Also ist einfach nochmal so eine Sicherheitskontrolle, schaut nochmal ein Arzt drüber, ob soweit auch alles, ich sage jetzt mal, mit rechten Dingen zugegangen ist. Also
Arzt kommt
natürlicher
dann noch mal,
Tod oder was auch immer.
Das ist dann wirklich wie am Fließband. Ich kenne das auch von anderen Bestattern. Bei denen wird das dann teilweise selbst vor Ort gemacht. Also wenn man nicht in Bayern ist, dann ist das ja eh vorgeschrieben, mehr oder weniger. Ja. Und da ist es dann so, in dem Bestattungsunternehmen, da ist irgendwie, keine Ahnung, wird koordiniert, Montag und Mittwoch, da kommt dann halt der Amtsarzt. Oder in dem Fall ist es dann auch ein Rechtsmediziner, bei dem, den ich kenne. Und der schaut, der macht das dann halt einfach. Einen nach dem anderen.
Ja, genau.
Heute ist wieder Amtsärztliche, gut, und dann kommt er halt und dann wird das
alles
gemacht.
Und Freigabe.
Da bin ich dann echt froh, dass das bei uns nicht so ist. Wobei man halt da sagen muss, wir haben halt dafür die Vorfahrt.
Ja.
Ja.
Ja, irgendwo ist nochmal so eine Kontrollinstanz eingebaut. Ja. Finde ich aber soweit eigentlich auch in Ordnung, passt ja soweit. Aber wir schauen uns jetzt mal genauer an und hierfür schicke ich dir auch das nächste Foto, wie das denn aussieht, wenn der Ofen aufgeht. Jetzt habe ich schon verraten, was man sieht.
Jetzt muss ich es nicht mehr beschreiben, perfekt.
Ja.
Ah, das ist aber ein gutes Bild, wer hat das denn gemacht?
Ja, kommt sogar von dir, ne? Also, jetzt beschreibe ich mal. Ihr seht einen schlichten Sarg, der gerade auf so einer Schiebevorrichtung tatsächlich in diese Verbrennungskammer, also in den Ofen reingeschoben wird. Die Steine, die man da sieht, das ist richtig so ein Ofengewölbe. Sieht irgendwie fast ein bisschen gruselig aus, ne?
Ja, es ist halt einfach ein Ofen, muss man halt sagen.
Boah, in dem es richtig, richtig heiß ist. Vorne brennt es schon.
Boah, ja. Also hinten meinst du?
Ja, hinten. Da ist so ein Loch in der Wand. Wahrscheinlich um irgendwie noch. Ja, das ist, wird der Schornstein, der Kamin
Nein.
sein.
Nein. Überleg mal ganz genau,
was ich weiß es. Das ist das Guckloch.
Ja.
Oh, jetzt haben wir geteasert, weil da gibt es gleich noch ein schönes Foto.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, wie lange ist denn der Ofen in dieser Verbrennungskammer drinnen? Weißt du das? Also ich frage dich das tatsächlich jetzt, weil ich habe diese Daten nicht mehr so auf dem Schirm.
Wie lange ist der Ofen in der Verbrennungskammer? Du meinst der Sarg.
Ah, okay. Ich drehe den Satz nochmal um. Wie lange ist denn der Sarg in dieser Verbrennungskammer drinnen?
Also das ist ja jetzt die Hauptbrennkammer und das dauert so circa eine Stunde in der Hauptverbrennphase. Aber das heißt, das ist ja nicht alles, ne? Also dann rutscht es ja, wir sehen ja hier einen Etagenofen und dann rutscht es ja erstmal eine Etage tiefer, dann geht es in die Nachbrennkammer. Ich weiß nicht, ob es da sogar zwei von gibt, dann gibt es noch eine Abkühlkammer, aber in dieser Hauptverbrennphase circa eine Stunde.
Eine Stunde, okay. Mhm. Bei wie viel Grad?
So 850 bis 1050.
Bis 1000, ne?
Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an.
Richtig heiß.
Wusstest du, dass die ich einbalsamiert habe, die Verstorbenen, dass die länger und heißer brennen? Hat mich das Krematorium mal drüber informiert.
Interessant. Wegen dem Formaldehyd?
Ich gehe davon aus.
Wahrscheinlich. Okay.
Also muss dann der Ofen, wird ein bisschen runtergeschraubt,
weil sonst
wird es
zu
heiß werden.
Okay, krass. Wenn ich dran denke, das Krematorium Aalen gibt seine Abwärme an die Stadt Aalen ab. Damit wird, glaube ich, das Stadion geheizt, wenn mich nicht alles täuscht.
Echt?
Müsste man den Leiter nochmal fragen, den Betriebsleiter. Doch, es ist so. Also ist aber jetzt ein krasser Gedanke, ne? Stell dir vor, also du sagst, durch die Verstorbenen, die du einbalsamiert hast, haben sie eine höhere Abwärme, eine Abhitze. Also ist das Stadion ein bisschen wärmer, kann man sagen. Das habe ich jetzt sehr vereinfacht
ausgedrückt. Nee, das stimmt nicht. Aber gab es da nicht mal irgendein so ein Regularium, dass du das gar nicht zum Heizen verwenden darfst?
Nee, das gibt's nicht. Nee. Ich weiß, dass es so ist. Also das war zumindest vor ein paar Jahren in Aalen noch so.
Ah ja, okay. Ja.
Okay, spannend auf jeden Fall.
Ja.
Wir schauen uns das nächste Foto an, weil du hast gerade schon von diesem Guckloch gesprochen. Man kann da tatsächlich reinschauen. Jetzt kommt das nächste Foto.
Mhm.
Und ihr wieder eins weiter gewischt auf Instagram.
Ja, man sieht halt dieses Guckloch, weil man kann tatsächlich reinschauen in den Ofen. Also das ist so ein kleines Loch, da muss man sogar so eine, ja, was ist das? Da musst du so einen Riegler auch hochregeln. Keine Ahnung, so, du musst das Guckloch aufmachen einmal ganz kurz.
Ich muss dazu sagen, in dem Krematorium Aalen, da ist wirklich alles sehr ordentlich, sehr sauber.
Ja.
Es schaut tipptopp aus.
Das seht ihr aber auch auf den Fotos.
Seht ihr auf den Fotos. Es ist, also auch der Maschinenraum, es ist blau alles. Also ich find's gut gemacht.
Ja.
Und wenn man durch dieses Loch schaut, meistens erkennt man nicht viel, aber manchmal sieht man das, was man auf dem nächsten Foto sieht. Luis, halte dich fest.
Also das kenne ich noch nicht, das Foto. Boah, krass, Alter. Ja.
Das ist wie aus dem Horrorfilm, ne?
Weiß nicht, ob es so Horrorfilme gibt, aber man sieht halt wirklich den verstorbenen Menschen, wie er halt gerade eingeäschert wird, wie er gerade in Flammen ist.
Also so richtig viel ist nicht mehr übrig. Man sieht noch, die Rippen sieht man.
Den Schädel.
Und richtig viel Feuer.
Ja, so sieht es aus. Krass. Das kannst du aber nicht auf Instagram posten, ne?
Weißt du schon. Das kommt auf Instagram.
Würde ich echt aufpassen, würde ich nicht machen.
Ja?
Hast du dir mal die Richtlinien durchgelesen?
Oh,
kannst du einfach den Verstorbenen, der gerade verbrennt, auf Instagram posten.
Ah, okay. Vielleicht werde ich so ein bisschen zensieren, das Foto.
Ja, du
zensierst. Jetzt haben wir die Leute heiß gemacht und dann kommt doch nur ein Mickey-Maus-Foto.
Nee, das geht, glaube ich, nicht.
Okay.
Ja, wobei, der Zuckers, der lädt das auch einfach hoch.
Ja, ich weiß. Also ja, wir werden das noch...
Ja, das klären wir intern noch ab, ob wir das wollen.
Wir werden es rechtlich noch klären, nicht, dass wir da einen Fehltritt uns erlauben. Das würden wir ja nie machen. Aber was dann dabei rauskommt... ist natürlich nicht mehr wirklich viel.
Ja.
Heute gibt es ein Foto nach dem anderen. Hier kommt schon das nächste, Luis. Ich beschreib's mal, während du es dir anschaust. Das sind dann solche Kuften, kann man sagen, oder halt so kleine Fächer mit den Knochenresten. Die kommen dann raus. Das bleibt übrig, kann man sagen.
Ja.
Also man stellt sich nicht vor wie bei einem Kamin zu Hause, wo dann einfach nur noch so eine feine Asche übrig bleibt.
Nee, sondern so ist es nicht.
Es bleiben diese Reste, die man da sieht, übrig.
Ja.
Und die kommen in eine Knochenmühle.
Ja. Die werden nochmal feiner gemahlen, aber vorher wird noch alles fremd aussortiert.
Richtig.
Also was übrig bleibt, weiß ich nicht, eine Titanhüfte oder so, alles was nicht mit verbrennen kann, das wird auch mit aussortiert und dann recycelt. Also ich weiß noch, im Krematorium, da standen ja so riesige Behälter rum, wo wirklich gefühlt nur Gelenke drin waren oder halt wirklich alles, was da nicht mitverbrannt ist. Und da wird das dann teilweise wird das auch mit einem Magneten noch mal raussortiert. Also das ist schon spannend, was da doch noch in so einem Menschen drinnen sein kann, was eigentlich nicht natürlich ist. Also relativ viel auch.
Da bleibt
noch
viel übrig, ja.
Ich glaube, das sieht man hier sogar was.
Bei mir würde auch was übrig bleiben.
Echt? Was hast denn du?
Weiß nicht.
Nee.
Ich habe ja ein Zahnimplantat und dieses Implantat ist ein Titanstift. Das würde übrig bleiben.
Echtes Titan?
Ja.
Das heißt, bei dir würde man einfach so einen kleinen Stift
einen finden? Einen kleinen Titanstift
würde. Wie groß ist der?
Finden. Ja, so 2 Zentimeter vielleicht.
Krass. Okay. Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall dann eben noch aussortiert. Und, weil auch ganz viele fragen, nein, man findet da drin dann kein Zahngold. Weil Zahngold hat eigentlich einen relativ niedrigen Schmelzpunkt. Das verschmilzt dann einfach mit dem ganzen Zeug.
Ja, das verschlackt oder verklumpt dann irgendwie so, ne?
Gab es da nicht mal so einen Skandal?
Ja, der war in Nürnberg und zwar...
Echt, war das in Nürnberg?
Ja, weil
ach,
eben,
krass, das
ich glaube, die Antwort, die du gerade gegeben hast, die stimmt nicht ganz oder manchmal bleibt scheinbar doch irgendwie ein bisschen was übrig, weil sich das dann so ansammelt irgendwo, habe ich mal so gehört, ja.
Ach krass, okay.
So, und dann wird dieses Gold verkauft und der Erlös wird gespendet. So ist das, glaube ich.
Was?
Doch, da ist tatsächlich so. Und damit sind die quasi auch raus aus der Nummer und auf der sicheren Seite. Und was in Nürnberg passiert ist, weil wenn man hört, dass Zahngold geklaut wird, dann denkt man ja gleich, irgendwie da kommt jetzt einer mit der Zange und bricht die Zähne von den Verstorbenen raus und die verscherbelt er dann.
Ja.
Aber so war es nicht.
Ja, ja.
Sondern ich glaube, es ist jetzt aber nicht belegt, Leute, ne?
Ja.
Ich glaube, dass dieses Geld einfach veruntreut wurde im Sinne von, das wurde halt dann eingestrichen. Oder man hat dann das mal in die Kaffeekasse gegeben oder sonst was. Und das ist natürlich moralisch völlig daneben.
Ja, ja, klar.
No? Natürlich aber nicht. Das ist diese Geschichte.
Aber prinzipiell bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass das Zahngold mit einschmilzt.
Okay.
Das hat doch der Basti sogar in eurem Video von 2000 irgendwas da gesagt.
Ja, ich habe mal von anderer Stelle gehört, dass da teilweise was übrig bleiben kann. Je nachdem wie viel und so weiter.
Okay.
Oder auch Schmuck
das kann gut
etc.
Sein.
Aber vielleicht betrifft es ja nur das Zahngold.
Ja.
Also wie auch immer. Ne? Aber es waren trotzdem noch etliche Fragen da. Eben, was passiert mit Zahngold? Oder ist es auch wirklich die Asche von meiner Mutter?
Das habe ich auch schon ganz oft gehört.
So
wirklich.
Oft fragen die Leute das.
Ja. Ja. Die, weißt du, was die ganz oft dann bei mir gefragt wird irgendwie so?
Na?
Ja, die schaufeln doch das alles irgendwie nur rein. Da stehen sie doch dann da irgendwie mit einer Schaufel und dann wird da einmal schön aufgeteilt und gut ist. Habe ich schon wirklich so oft gehört, so von älteren Leuten, wo ich mir dann denke, Mensch, Frau Müller, wie kommen Sie da jetzt drauf?
Ja, ja. Ich hatte sogar schon Kunden, die das so dachten, wie du gerade gesagt hast, und denen das aber auch völlig egal war. So quasi, ja, das ist eh nicht die richtige Asche, aber das ist egal, das macht uns auch nichts aus.
Was? Ja. Wirklich?
Ist so, ja.
Ist ja abgefahren, ja. Alter.
Okay, nee.
Krass. Nee, aber so ist es nicht.
Können wir euch beruhigen, das ist super streng überwacht und geht mit rechten Dingen zu. Das ist sogar videoüberwacht auch alles.
Ja.
Und mit diesem Etagenofen, da drehen sie dann so Klappen um und das ist dann alles wieder sauber und es fällt dann durch einen Trichter eben in diese Kuften, die ihr gerade gesehen habt auf dem anderen Bild. Und das, da kann man davon ausgehen, dass es eben die Asche vom eigenen Verstorbenen
ist. Ja, aber haben wir schon dazu gesagt, wie das sichergestellt ist. Das ist ja viel spannender.
Mit dem Schamottstein?
Ja, ja.
Nee, sag noch.
Achso. Ja, also kommt da so ein Steinchen mit dazu mit einer Nummer. Also jeder hat eine Nummer zugeordnet mit so einem Schamottstein, der verbrennt eben nicht mit. Und dieser Stein, der ist dann natürlich auch bei der Asche jederzeit mit im Ofen drin und kommt dann auch mit in die Aschekapsel rein. Also in jeder Aschekapsel ist dann dieser Stein mit drin.
Das nächste Foto, was ich dir nicht schicke, Luis, sondern nur für euch auf Instagram bereitstelle, ist ein Foto von so einem Schamottstein.
Ah, okay.
Habe ich jetzt nicht vorbereitet, ist aber ein guter Punkt. Finde ich nämlich interessant zu sehen mit dieser laufenden Nummer. Ne?
Ja, ist es auch.
Ja, nee, das ist echt gut. Okay, dann war noch die Frage da, wie viel Asche bleibt denn eigentlich übrig?
Das kommt ein bisschen drauf an.
Ja.
Ich habe schon Aschekapseln hochgehoben, wo ich mir gedacht habe, so Alter,
das ist gar nicht
die
Sinn.
Ist ja, genau, die ist super leicht.
Ja.
Da ist ja fast gar nichts drin. Mhm. Und auch wieder welche, ja gut, da ist halt jetzt schon einiges drin.
Ist mehr drin, ja. Kommt, glaube ich, auch, hängt da, davon ab, wie schwer die Knochen auch waren.
Knochendichte ist
Knochendichte spielt eine Rolle. Ich glaube, der Sarg an sich spielt gar nicht so die Rolle. Weil
nee, der Sarg hat fast...
Da bleibt quasi fast gar nichts mehr übrig, ne?
Ja. Ja. Der Sarg, der dient im Übrigen auch, den braucht man wirklich.
Also die Hauptenergiequelle.
Genau, ich habe auch schon ganz viele gehört, die gesagt haben, ah, lass mal doch den Sarg weg. Braucht man nicht. Ja, braucht man schon. Tatsächlich.
Auf jeden Fall. Also man kann aber pauschal sagen, es bleiben irgendwo zwischen 2,5 und 5 Kilo Asche übrig. Ne?
Ja.
Ja. Von daher wisst ihr, wie kräftig der Totengräber sein muss, der am Tag 5 Urnen zu Grabe trägt und beisetzt.
Ich glaube eher die Sargträger.
Wusstest du, dass man früher die Herzschrittmacher entfernen musste?
Ja.
Ja, wir haben die früher alle rausgeschnitten und halt wieder zugenäht, die Stelle.
Ja.
So ein kleiner Einschnitt, drückt man den raus. Ja.
Braucht man jetzt aber
muss man nicht mehr, weil die Öfen sind inzwischen alle so modern, dass sie das abkönnen,
ja.
Falls da so eine kleine Verpuffung von der Batterie eben stattfindet. Ne?
Ja.
Ja. Wie auch immer. Ich will noch eine krasse Geschichte erzählen, die ist mal einem Kollegen passiert von uns.
Okay.
Und zwar hatte der in einer Stadt einen Sterbefall und diese Stadt hatte auch ein Krematorium.
Mhm.
Und die Trauerfeier am Sarg sollte aber in dieser Stadt in der Kirche stattfinden.
Ja.
Ja. Und in manchen Städten ist es so, da darf man nicht einfach irgendwie aus der Stadt raus überführen und sonst was. Oder manche Bestatter haben auch keine eigene Kühlung. Also hat der Bestatter den Verstorbenen in dem Sarg in dem Krematorium in der Kühlung eingestellt. Weil dieses Krematorium ist gleichzeitig die städtische Kühlkammer, sage ich mal.
Ah, ja. Okay.
So, dann hat er den eingestellt, es wurden Behördengänge erledigt, Beurkundung gemacht, alles fix gemacht für die Trauerfeier am Samstag.
Ja.
Und dann wollten die Mitarbeiter von dem Institut wollten den Sarg am Samstagmorgen abholen, um ihn in die Kirche zu überführen für die Trauerfeier.
Ja.
Und was war passiert? Der Sarg war nicht mehr da. Die hatten ihn schon eingeäschert.
Was?
Ohne den Auftrag zu haben.
Ja. Boah, scheiße. Da sind auch Köpfe gerollt wahrscheinlich, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ein riesen Tobabu. Also der hat mir das halt so mal bei einem Bierchen abends erzählt.
Also
Wahnsinnsgeschichte. Jetzt hat der Bestatter aber Folgendes gemacht. Er hat... In seiner Not quasi hat er dann den Sohn der Familie sich geschnappt, hat da mit offenen Karten gespielt. Abgesehen davon, das war ja auch nicht sein Fehler, ne?
Ja,
Fehler
ich wollte es gerade sagen, man ist ja nicht mehr schuld.
Und dann hat er gesagt, so, hey, was soll man machen? Ist jetzt irgendwie auch ihre Entscheidung. Weißt du, wie der Sohn entschieden hat? Der hat wirklich gesagt, haben Sie dieses Sargmodell nochmal auf Lager stehen?
Okay.
Also haben Sie den Sarg einfach leer hingestellt? Und dann wurde diese Einäscherungsfeier, diese Trauerfeier halt von einem leeren Sarg gemacht. Und Bescheid wusste quasi nur der Sohn, der Bestatter und natürlich die aus dem Krematorium. Ja, dann gab es riesen Ärger und so. Und ich glaube, der Alter. Chef vom Krematorium hat sich dann auch entschuldigt offiziell. Also war eine Riesengeschichte. Aber,
Alter, wirklich.
Ja.
Aber starker Move auch vom Sohn, dass er das so sagt. Weil das ist ja an sich erstmal einfach gut gelöst. Weil was willst du machen?
Ja. Ja, ja.
Was willst du machen? Also ja. Ich finde es jetzt, klar, die Situation ist richtig kacke, aber...
Krass.
Das noch
aber
das
für
Beste
mich,
rausgeholt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt zwar hier nicht geplant, aber fällt mir gerade so ein. Es ging jetzt so ein bisschen im Bekanntenkreis auch drum, Thema Treue in einer Beziehung. Ja, stell dir vor, du bist in einer Beziehung, verheiratet oder nicht, ist mal egal, sag ich mal.
Ja.
Und dir passiert ein kleiner Ausrutscher im Sinne von, sagen wir mal, du bist auf einer Feier alleine, deine Partnerin ist nicht mit dabei und du feierst, bist ein bisschen angeschwipst und knutscht mit einer.
Ja.
Passiert, also nicht, ich will nicht sagen, dass mir das passiert einfach so, aber sagen wir mal, es ist einfach so passiert. Jetzt denkst du dir, okay, fuck, scheiße, kommst nach Hause dann und okay, was machst du jetzt moralisch? Bist du ehrlich?
Boah.
Spielst du mit offenen Karten und erzählst dir, pass mal auf, mir ist da was passiert und ist blöd und so weiter? Oder hältst du einfach nur dein Maul und sagst nichts und es wird sich nie was ändern? Und du musst halt mit diesem schlechten Gewissen
leben könnte.
Aber das ist halt der Preis, den du zahlen musst.
Keine Ahnung.
Okay, wir müssen das an der Stelle jetzt nicht ausdiskutieren, aber das ist für mich ein bisschen eine ähnliche moralische Frage. Kann ich meiner Familie, kann ich der gesamten Trauergesellschaft, der ganzen Kirche, die sich versammelt hat, zumuten, da an einem leeren Sarg Abschied zu nehmen? Stell dir mal vor, der Pfarrer tritt dann nach vorne und segnet noch den Sarg aus.
Den leeren Sarg.
Das ist ja Sodom und Gomorra. Das ist Frevel hoch 3. Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Aber oder stell dir vor, die legen alle nochmal ihre Hand drauf oder bemalen den
Sarg
nochmal.
Und segnen so. Alle noch und was weiß ich was.
Und dann sagt ein Trauergast, dürfen wir nicht nochmal reinschauen?
So wie in der letzten Folge mit dem Leichenklau, ne?
Boah, dann hätte er aber gekracht.
Boah, da werden viele Leute sauer, zutiefst enttäuscht und natürlich auch berechtigt. Aber ich würde jetzt aus meiner moralischen Beurteilung sagen, ja, die haben das richtig gemacht, die beiden, oder? Dass sie einfach nichts gesagt haben.
Ja, glaube ich auch.
Ob man das jetzt auf eine Beziehung oder eine Ehe übertragen kann, das weiß ich an der Stelle nicht.
Nö.
Ja. Wie auch immer. Jetzt haben wir aber lange gefachsimpelt über den technischen Ablauf von der Feuerbestattung, aber viel lieber sage ich jetzt Hallo zur lieben Nadine.
Hallo.
Die heute als Gast bei uns im Podcast-Studio ist. Nadine ist nämlich die Tochter von dem Mann, von dem ich vorhin berichtet habe, der beim Bergsteigen, also beim Klettern, da tödlich verunglückt ist. Das war vor über 30 Jahren in Meierhofen in Österreich. Aber ich würde mal sagen, bevor ich hier weiter rede, erzählst du einfach mal, was ist denn damals passiert? Wie alt warst du da und wie war das auch vor allem für dich?
Also das war im Juli 1992. Unsere Mutter war damals zur Kur übrigens, die war nicht zu Hause mit meinem Bruder und mit mir. Ich war damals nicht ganz 16.
Direkt schon Fehler.
Ich falsch recherchiert.
Und mein Bruder war 13. Und mein Vater war wie jedes Jahr mit seinen alten Kollegen zum Wandern unterwegs.
Ah, der war da schon öfters, oder was?
Also in Meierhofen nicht, aber die waren einmal im Jahr zum Wandern, genau.
Okay, war so eine von der Arbeit oder so Kumpels irgendwie?
Genau, also alte Geschäftskollegen, die haben einmal im Jahr, das war ein Stammtisch, und einmal im Jahr sind sie halt miteinander zum Wandern gegangen oder zum Skifahren.
Und immer dorthin?
Nein, da waren sie das erste Mal.
Ah, okay.
Genau, hatten da an diesem Wochenende am Samstag auch eine Gletschertour gemacht. Und mein Vater ist eben an dem Sonntag, es war auch ein Sonntag, alleine wieder nach unten gewandert. Nicht geklettert, sondern gewandert.
Ah.
Und hat beim Runterwandern so ein Pärchen überholt, die gerade Rast gemacht haben. Und dann ist er an so einen Bachlauf gekommen mit so Granitsteinen. Und da wollte er dann nicht ins Wasser reinsteigen, dass seine Schuhe eben nicht nass werden, und springt von einem zum nächsten Granitstein und ist da aber ausgerutscht.
Scheiße.
Und dann ist der hingefallen.
Und er wollte einfach nur seine Schuhe schonen. Waren es neue Wanderschuhe?
Oh, nee. Ja, er wollte halt nicht, dass er da nasse Füße am Ende vielleicht kriegt, weil das Wasser relativ tief war.
Ach so, okay.
Und also als er dann da ausgerutscht ist, ist er eben noch so 150 Meter so leicht abschüssig auf diesen Granitsteinen gerutscht. Und dann ist er 100 Meter geradeaus runter in so ein Wasserauffangbecken gefallen.
Genau. Scheiße. Also wäre dieses, also ist er dann, diese 150 Meter war eigentlich noch gar nicht so.
Nein, das war nur leicht schräg abfällig. Aber durch Scheiße. Das, dass das halt glatt war, die Granitsteine, und vielleicht beim Sturz auf dem Hinterkopf gefallen ist auf die Steine und bewusstlos geworden ist, konnte er sich halt auch nicht irgendwie festhalten.
Ja, ja. Also,
und dann,
aber war da jemand dabei?
Nee, der ist alleine abgestiegen, weil, wie gesagt, meine Mutter eben auf Kur war und er am Sonntag schon nach Hause fahren wollte, um meine Mutter von der Kur am Mittwoch abzuholen. Also der hat am Montag keinen Urlaub bekommen und musste am Montag schon in die Arbeit, weil er am Mittwoch eben frei hatte.
Okay, verstehe.
Genau.
Und dann, lag er dann da unten und war sofort tot, oder?
Also der ist in dieses Auffangbecken da reingefallen und da konnte er sich aber dann noch rausziehen auf so ein Wiesenplateau daneben. Und
ach
als
so.
Er gestürzt ist, ja, also da war er bei Bewusstsein, vielleicht durch das kalte Wasser wieder,
oh,
oder
Scheiße.
War überhaupt die ganze Zeit bei Bewusstsein, wir wissen es ja nicht.
Ja.
Er hat sich dann rausgezogen auf dieses Wiesenplateau und als er gestürzt ist, hat er eben so einen ausziehbaren Skistecken verloren, den sie hatten für die Gletschertour.
Ja.
Und das Wanderpärchen haben diesen Skistecken oben liegen sehen, das er ja vorher überholt hat bei der Rast.
Ja.
Und der Mann hat dann nach unten geschaut und hat meinen Vater da liegen sehen und ist zu ihm runter und hat gefragt, was passiert ist. Also man konnte seitlich, wo er abgestürzt ist, konnte man runterlaufen.
Also
auf der Wiese und auf Steinen quasi.
Man hätte quasi an diese Stelle, wenn man hätte hinkommen wollen, hätte man ganz normal entspannt.
Richtig.
So wie unser eins, einfach dahin laufen können.
Ja, genau.
Okay, naja, krass.
Und dann hat eben der Mann meinen Vater gefragt, was passiert ist. Und dann hat er gesagt, Bach runter, Rucksack verloren. Und dann ist der Mann wieder rauf zu seiner Begleitung. Die ist dann zur nächsten Hütte gelaufen. Das waren so 15 Minuten weg, um eben Hilfe zu holen.
Ja.
Und dann ist der Mann wieder runter zu meinem Vater und in der Zeit war er aber dann verstorben.
Als er dann bei ihm ankam, war er schon tot.
Scheiße.
Ja.
Ja.
Okay, krasse Geschichte, ja. Und mal kurz zwischengefragt auch, du hast es ja dann am nächsten Tag erfahren, wie war das für dich oder wie war das für euch?
Ja, das war natürlich wie so ein Albtraum, wie so ein Film tatsächlich. Ich bin Montag von der Schule heimgekommen und dann war der damalige Chef und Kollege von meinem Vater da. Der hat uns das tatsächlich überbracht, die Nachricht, weil am Sonntag war in Meierhofen bei der Polizeiwache Schichtwechsel, als dieser Todesfall reingemeldet wurde. Und die haben es beim Schichtwechsel vergessen zu übergeben.
Was?
Ja.
Okay, dann haben sie gedacht, so, nee, jetzt, wir haben jetzt Feierabend, das dürfen die, darf die nächste Schicht dann machen.
Also Scheiße.
Den schwarzen keine Peter. Ahnung. Den schwarzen Peter einfach eins weiter gespielt.
Keine Ahnung. Also wir wussten halt tatsächlich auch nicht mehr, unsere Großmutter war bei uns an dem Wochenende bei meinem Bruder und mir. Meine Mutter war ja, wie gesagt, auf Kur.
Ja.
Und wir wussten wirklich nicht mehr, kommt er jetzt am Sonntag heim, kommt er am Montag heim. Das war so ein Hin und Her mit seinem Urlaub. Und der Chef wusste aber, dass er ja am Montag in die Arbeit kommt und der hat ihn tatsächlich vermisst. Und drum haben die dann nachrecherchiert. Und die haben dann tatsächlich die Auskunft von Meierhofen von der Polizei bekommen, dass er eben abgestürzt ist und verstorben
Scheiße.
Ist. Und die sind dann rausgefahren nach Kadelsburg und haben das eben meiner Großmutter gesagt. Und dann bin ich von der Schule gekommen, da war hitzefrei, das war im Juli, 19. Juli und ja.
Krass.
Dann bin ich mit dem Geschäftskollegen von meinem Vater nach Chiem, am Chiemsee gefahren, nach Brien, zu meiner Mutter auf Kur. Die haben wir dann da abgeholt und der hat uns dann nach Meierhofen gefahren. Und nach Meierhofen ist dann mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, mit dazu gestoßen. Und der hat dann das mit der Überführung mit meiner Mutter dann geklärt.
Genau. Okay. Und er wurde dann letztendlich überführt nach Kadolsburg?
Genau.
Und dort auch erdbestattet, ne?
Er wurde erdbestattet, tatsächlich gegen seinen Willen, ja. Wir hatten das ja vorhin von euch schon gehört, so von wegen, man soll die Hinterbliebenen wegen mit einbeziehen.
Wurde nicht gemacht.
Also ich wusste von meinem Vater, weil ich mit ihm irgendwann mal lustigerweise drüber gesprochen hatte, dass er eigentlich gerne Feuer bestattet werden möchte.
Ja.
Aber zu der damaligen Zeit, meine Mutter war katholisch. Haben wir auch gehört, da war das nicht so gang und gäbe, dass man da Feuer verbrannt wird.
Ah ja.
Und gut. Für meinen Bruder und für mich war es damals, wir waren ja also Kinder und Teenager, ganz schrecklich die Vorstellung, er wird jetzt verbrannt, weil er wäre so tot, so ganz weg gewesen.
So ganz endgültig.
Ja.
Genau, und für uns war damals die Vorstellung einfach schöner und friedlicher, wenn wir an dem Grab stehen und der liegt jetzt da unten schön in seinem Sarg.
So wie bei mir. Ja, genau.
Genau, ganz genau.
Kann ich auch verstehen.
Ja.
Genau. Ja, und somit wurde er damals gedacht, erdbestattet.
Genau, und er wurde ja quasi ins Ausland überführt und zwar von Österreich nach Deutschland und da ist es eben auch vorgeschrieben, dass der Verstorbene erstmal in den Zinksarg kommt. Das heißt, das hast du mir auch erzählt, der wurde in dem Zinksarg belassen, außerdem dann schon der Holzsarg, aber der wurde auch so beerdigt. Und wir haben uns ja dann zum ersten Mal gesehen, in welchem Jahr war das, als du, oder gehört am Telefon, als du dann bei Burger angerufen hast, weil du hattest einen Plan, du wolltest irgendwie was anderes machen. Hast für deinen Vater eine andere letzte Ruhestätte vorgesehen gehabt. Wann war das und was war die Idee?
Genau, also ich meine, das war im September 16, wenn mich nicht alles täuscht. Da wusste ich, dass die Grabruhe, also diese Grabpacht, abläuft in Kadelsburg am Friedhof. Und meine Mutter wollte das Grab nicht weiter führen, weil es eine Viererfamiliengruft war. Das war auf dem neuen Teil im Kadelsburger Friedhof. Und sie hat gesagt, sie möchte mal auf den Friedwald, sie kommt da eh nicht rein in das Grab. Mein Bruder konnte mit dem Grab tatsächlich nie wirklich was anfangen. Es hat ihm nichts gegeben. Also der hat seine Erinnerungen anders. Und ich habe mir gedacht, boah, bis ich mal so weit bin, dann dürfte die Asche tatsächlich mit nach Hause und verstreut werden.
Ja.
Aber ich konnte das Grab nicht einfach auflösen, weil eben da mein Papa drin war. Und das war für mich einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben.
Ja. Das kann ich verstehen, dass man es dann nicht einfach auflöst.
Ja.
Genau. Und dann hatte ich die Wahl, also entweder mache ich jetzt da eine riesige Marmorplatte drauf, weil ich bin auch nicht immer zum Gießen hinkommen und zum Pflegen von diesem Grab. Oder aber ich lasse ihn exhumieren und lasse ihn so, wie es er wollte, Feuer bestatten.
Aha, so. Eine Feuerbestattung im Nachhinein quasi.
Genau, also nach 27 Jahren war das dann.
Hat er einfach zweimal Bestattungsarten gehabt.
genau.
Ja, okay, krass. Genau. Und ich erinnere mich eben, damals hattest du dann angerufen, hattest mich dann auch an der Leine sozusagen, an der Strippe und hattest gefragt, ob wir uns darum kümmern können, zum einen um diese Exhumierung, aber du hast ja selber da auch schon fleißig vorgearbeitet und auch mitorganisiert bei der Friedhofsverwaltung. Aber eben dein Wunsch war, dass aus der Asche dann einfach ein Diamant oder ein Edelstein vielmehr wird.
Genau, ein Edelstein. Ursprünglich war die Planung, dass ich die Urne eben in Ammerndorf beisetze, aber da waren dann ein paar Hindernisse, das war dann nicht möglich. Und dann habe ich eben erfahren von dieser Edelsteinbestattung.
Ah.
Und darum habe ich dich dann eben kontaktiert. Und dann haben wir das, ja, ich glaube, miteinander ganz gut in die Wege geleitet, denn die Kadolzburger hatten sich erst ein bisschen gesträubt bezüglich der Exhumierung nach 27 Jahren.
Ja.
Und da hatte ich aber dann mit dem Friedhofsverwalter gesprochen oder dem Verwalter genau von der Friedhofsverwaltung. Und ja, der hat halt dann moralisch an mich appelliert, ob man denn nach 27 Jahren die Totenruhe da noch stören muss und so weiter.
Okay.
Und dann habe ich ihm das halt ganz deutlich gesagt, dass nach 27 Jahren die Totenruhe zum einen rum ist und zum anderen ich letztendlich auch den letzten Willen von meinem Vater jetzt tatsächlich ausführe.
Ja.
Und
also das haben die ja letztendlich dann
genehmigt und gestattet und wir konnten das dann in die Wege leiten.
Und dann kam
die Feuerbestattung.
bevor es dazu kam, wurde es echt spannend für uns, weil wir haben dann diesen Sarg das war so ein Krufterdgrab, dann da eben rausgeholt, um dann eben festzustellen, dass von dem Verstorbenen eigentlich noch alles da war, in diesem Zinksarg. Der war luftig dort drin verschweißt.
Der Zinksarg war da.
Der war da noch drin, ja.
Warum?
Das heißt, der Zinksarg, der musste geöffnet werden und dann halt diese sterblichen Überreste, diese Leiche im Endeffekt, verbrannt werden. Und das war eine Sache, boah, ich weiß es noch, ne? Ich kann es ja so ein bisschen im Detail erzählen. Ich glaube und hoffe, dass es dir nichts ausmacht.
Nee, aber wir haben damals ja schon offen
haben wir auch schon gesprochen. Offen drüber
mir
gesprochen.
War das ja auch klar nach 27 Jahren.
Also wir haben das dann bei uns intern besprochen und haben festgestellt, dass wir gar nicht die Räumlichkeiten dazu haben. Also unser Versorgungsraum, ja, das ist schon vom Hygienischen alles einwandfrei, aber es ist auch klein und du weißt auch nicht, was dich da erwartet, wenn du so einen luftdicht verschweißten Zinksarg nach so vielen Jahren aufschneidest. Das macht man meistens mit so einer Blechschere oder mit so einer kleinen Fleck so ein bisschen. Ne? Und dann haben wir jetzt kommt jetzt das Krematorium Aalen halt auch ins Spiel, weil wir die gut kennen. Und dann haben wir gesagt, so, hey, können wir das nicht irgendwie bei euch machen? Oder könnt ihr da mal gucken? Oder kann man diesen Zinksarg mitverbrennen? Das konnte man natürlich nicht.
Ja, klar.
Aber der Werksleiter von dem Krematorium hat dann gesagt, er würde sich darum kümmern, er schaut da mal. Aber das war eine Riesensache. Der hat dann irgendwie zwei Helfer sich an Land geholt und die haben dann auch ein kleines Trinkgeld bekommen, wie auch immer. Und die haben dann zusammen mit dem quasi deinen Vater umgebettet in einen ganz normalen, einfachen Holzsarg, um ihn dann letztendlich Feuer zu bestatten. Ja, also es war auf jeden Fall eine Riesensache, bis dann endlich die Asche auch bereit stand. Und die Asche, die haben wir dann weitergeleitet nach Österreich. Weil in Österreich sitzt die Firma Mephisto und die machen aus Asche Edelsteine von Verstorbenen. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Ich weiß noch, als du dann kamst, um endlich diesen Stein bei uns abzuholen. Wie war das für dich so vom Emotionalen? Weil du hattest ja quasi, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja eine wahnsinnig lange emotionale Reise. Also von vor über 30 Jahren, Todesnachricht vom Vater, man verliert als 15-jähriges Mädchen seinen Vater, hat dann all diese Jahre, wo der Vater, der ja die Hauptbezugsperson bisher, wie du gesagt hast, im Leben war, den hat man nicht mehr an seiner Seite. Dann irgendwann diese Exhumierung, endlich steht die Urne bereit und irgendwann der Augenblick eben, wo dann der Edelstein überreicht wird. Wie war das für dich?
Also es war tatsächlich super emotional für mich, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt habe ich ihn endlich wieder. Tatsächlich,
ja.
So war das wirklich.
Krass. Ja. Aber dann muss man auch mal dazu sagen, zum Glück war er in dem Zinksarg. Weil sonst hätte man doch gar nicht mehr so viel zum Feuer
bestatten. Das ist ein guter gehabt. Punkt, das stimmt.
Ja.
Also zum Glück hat der andere Bestatter diesen Fehler gemacht.
Stimmt, ja. Ich habe das damals auch gefragt, ob denn das überhaupt möglich ist, ob da so viel Überreste denn noch da sind, um diesen Edelstein zu machen. Und ich weiß noch, ich habe dann damals auch erfahren, dass eben die Kollegen mit der Gebeinekiste angerückt kamen. Und also das war tatsächlich auch außerhalb der Öffnungszeiten. Übrigens drum wollte das der Friedhof Kadolzburg nicht machen, weil das vor Öffnung stattfinden musste, diese Graböffnung. Und ich habe mich aber tatsächlich in der Nähe des Friedhofs verschanzt und wollte das Ganze mit zu beobachten.
Hast du beobachtet?
Ja. Boah. Und die sind dann mit ihrer Gebeinekiste eben wieder von dannen gezogen, weil Es gab keine Gebeine, es gab einen kompletten Zinksack, den sie letztendlich abholen mussten.
Also nur den Zinksack, dann der Holzsack war dann weg wahrscheinlich.
Der war zerfallen tatsächlich, der Eichensack in dieser gemauerten Gruft. Also der Sarg stand ja nicht in der Erde, das war so eine gemauerte Gruft oder so eine betonierte Gruft.
Wie in Italien eigentlich.
Ja, genau.
Ah. Also musste man gar nicht graben.
Nein.
Nee.
Kein Bagger, kein gar nichts.
Ja, aber das Holz war natürlich nach 27 Jahren schon zerfallen.
Ja.
Ja, also das war für mich, die Abholung dann von dem Edelstein war sehr emotional, muss ich schon sagen.
Ja.
Ja, das war auch ganz besonders für mich.
Ja, und ist es auch heute noch, oder?
Ja,
absolut. Also du trägst ihn ja bei dir, oder?
Ja.
Kann ich ihn mal sehen?
Ja, hier.
Nadine hat ihn mitgebracht. Zeig. Und ich glaube,
was ist denn so genau,
da muss ich ein Foto machen für euch, was dann auch auf Instagram
stehen wird,
oder? Darf das auf Instagram stehen, so ein Foto? Schon, oder?
Ja.
Okay, warte.
Es ist jetzt schwierig hier. Ich kommentiere das Ganze mal hier.
Ja.
Okay, jetzt haben wir ein Foto und noch eins.
Ja, da ist eins dabei.
Super.
So. Okay, also der Stein sieht sehr schön aus. Er ist, wie nennt man die Form? Roh, aber geschliffen, oder?
White Beauty.
White Beauty.
Ja.
Aha, White Beauty, okay. Ja, und er schimmert leicht bläulich.
Ja, richtig.
Ich hätte, glaube ich, bei sowas Angst, dass ich den verliere, stell dir vor.
Aber deswegen hat es den doch immer um Hals.
Ja, aber sie trägt ihn ja auch manchmal irgendwie beim Schwimmen, hast du gesagt, oder?
Ja, ich habe den immer an. Also ich habe den auch sagen. Im Meer an.
Auch beim Schlafen
beim
wahrscheinlich,
Sport,
ne?
Beim Schlafen,
ja,
ich habe den immer an.
Ja, aber dann,
ja, wenn ich ihn verliere, dann geht er nicht
verloren.
Dann hat alles seinen Sinn, meinst du?
Ja, dann ist so.
Nein, schau mal, der ist doch gut befestigt da.
Ja, denke ich auch. Davon gehe ich auch
siehste.
Mal
aus.
Okay.
Ja.
Also hoffen wir mal, dass du ihn nicht verlieren wirst.
Nein.
Schön, dass du mit dabei warst in der Folge.
Sehr gerne.
Ja.
Und ja, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr uns gerne per E-Mail oder auf Instagram stellen. Weil das Thema, das beschäftigt tatsächlich viele.
Ja.
Edelstein- oder Diamantbestattung, das ist ein Punkt, wo viele Leute sagen, das könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Daher, wenn ihr Fragen habt.
Ja, Fragen immer her, ne?
Genau. Ja.
War's das jetzt?
Das war's eigentlich. Außer du weißt noch irgendwas zu erzählen.
Nö, ich geh jetzt Auto putzen.
Ja? Mach das mal.
Das sieht schon wieder aus wie unter alles. Und danach machen wir einen Bockbierlikör.
Oh ja, genau, das wird lecker. Leute, die Weihnachtszeit steht kurz vor der Tür. Und bevor wir Tschüss und Ade sagen, nochmal eine kleine Werbung für unseren Podcast. Und zwar sind wir am 10. Januar bei der Podcastpause in Nürnberg am Start. Wo die Podcastpause stattfindet, das weiß ich leider auch noch nicht. Aber googelt mal nach, schaut rüber auf Instagram, Podcastpause, da findet ihr das. Und wir sind mit am Start mit einer Folge und mit einem spannenden Thema, was ja auch noch nicht feststeht.
Ich wollte gerade sagen, wissen wir das Thema schon? Nee,
nö, aber da zauber ich schon irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, da muss das Skript sitzen. Ah, da hätten wir uns die letzte Folge aufheben sollen. Oh.
Luis, die nächste Folge wird immer die beste Folge sein.
Na gut.
So wird es immer bleiben. In dem Sinne, liebe Grüße und die beste Zeit
für euch. Also, Servus.